Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber, Peter Blum.
Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Es sind heute viele sehr gute Menschen verfügbar, die Höchstleistungen bringen wollen. Als Arbeitgeber mache ich mich dann für diese Menschen attraktiv, wenn ich meine Erwartungen an Höchstleistungen definiere, kommuniziere und vorlebe. Das sage nicht ich, sondern Thomas Bolli, einer meiner beiden heutigen Gäste im Performance Manager Podcast. Auf den Punkt gebracht, es geht heute um High-Performance-Teams und wir sprechen darüber, ob Höchstleistung steuerbar ist. Thomas Bolli blickt auf eine über 40-jährige Berufslaufbahn als Militär- und Linienpilot zurück und neben seiner fliegerischen Aktivitäten übte er verschiedene Managementfunktionen aus, unter anderem als Flottenchef Airbus bei Swissair und als CEO des Swiss-eigenen Trainingsunternehmens Swiss Aviation Training. Mein zweiter Gast ist Professor Dr. Ulrike Baumöl von der Universität St. Gallen. Frau Baumöl beschäftigt sich unter anderem intensiv mit den Themen Business Engineering und Change Management, zwei Themenfelder, die gerade in einer rasant sich verändernden Arbeitswelt und gleichzeitig immer komplexer werdenden Geschäftsmodellen hochaktuell sind und, wie wir gleich erleben werden, sehr, sehr eng mit unserem heutigen Thema verzahnt sind. Doch bevor wir jetzt über High-Performance-Teams sprechen, zunächst einmal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast Thomas Bolli und Professor Dr. Ulrike Baumöl.
Einen schönen guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr und ich freue mich vor allen Dingen, dass wir diese beiden spannenden Themen zusammenbringen können. Und ich sehe hier ganz großes Potenzial, dass wir Transformationsprozesse besser machen und vor allen Dingen auch besser steuerbar machen.
Ich freue mich auch auf das Gespräch und möchte unhöflicherweise gewisserweise mit Ihnen mal anfangen, Herr Bolli. Sie unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung und Implementierung von leistungs- und wertschätzenden Führungskulturen. Und dann fragt man sich natürlich, ich habe es eben schon angedeutet ein bisschen, vor welchem persönlichen und beruflichen Erfahrungshintergrund Ihre Unterstützung beruht.
Ja, besten Dank. Eben, Sie haben es schon bei der Einleitung kurz erwähnt. Ich durfte in meiner langen Karriere die verschiedensten Funktionen und Rollen wahrnehmen und eben auch die unterschiedlichsten Kulturen kennenlernen. Seit über 4 Jahrzehnten bin ich hauptsächlich in der Aviatikindustrie und im militärischen Umfeld bei der Schweizer Luftwaffe tätig. Und neben der Arbeit im Cockpit bekleidete ich zahlreiche Führungsfunktionen bis ins oberste Management. Dabei war die Führung einer Flotte, der A310-Flotte bei Swissair damals, später dann als CEO der Swiss-eigenen Trainingsunternehmung und in den letzten Jahren, und das hat einen besonderen Einfluss auf unser Thema heute, als Leiter des sogenannten Protection Management bei Swiss. Darunter verstehen wir Safety, Security, Compliance, aber auch Arbeitssicherheit, die zusammengefasst eben die Balance darstellen zur Produktion in der Operation, eben die Protektion, die für den Schutz und die Sicherheit sorgt. Und daneben leitete ich eigene Unternehmungen und bin in verschiedenen Organisationen auch ehrenamtlich tätig.
Also ein großer Erfahrungshintergrund, auch in Situationen, in denen Höchstleistung ja notwendig war. Jetzt ist das Thema leistungs- und wertschätzende Führungskultur entwickeln, implementieren natürlich schon ein großes Thema an sich und natürlich auch ein wichtiges Thema in Unternehmen. Und Sie haben sich dann insbesondere aber auch noch eben mit dem Thema High-Performance-Team beschäftigt. Warum ist das so wichtig und wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
Das Thema hat mich eigentlich ein Leben lang begleitet. Wenn wir die Klammer etwas aufmachen, die Organisationen in der Aviatikindustrie sind ja typische Vertreter von High-Reliability-Organisationen, also analog Gesundheitswesen, Kernkraftindustrie, Blaulichtorganisationen etc. Und wie Sie sicher wissen, in der Aviatik haben wir einen extrem hohen Sicherheitsstandard erreicht, etwa ein Unfall pro 2,5 Millionen Flüge. In den letzten Jahren nur jeder 8 millionste Passagier kommt irgendwie zu Schaden. Das sucht seinergleichen. Und wenn man analysiert, weshalb heute Unfälle beim Fliegen passieren, fällt auf, dass es im Gegensatz zu früher keine Regelmäßigkeiten mehr gibt. Das heißt, es gibt keine Patterns, keine Wiederholungen. Und nun ist die Regel oder die Grundregel, wir müssen vom nächsten Unfall überrascht werden. Das heißt, wenn wir ihn voraussehen können, dann hätte man ja nicht genügend getan, um ihn zu verhindern. Und jetzt zu Ihrer Frage, was heißt das konkret zu uns? Wir müssen unsere Teams so aufstellen, dass sie mit unbekannten und oft zeitkritischen Situationen umgehen können. Situationen, die als solche eben nicht trainiert werden. Es fällt nicht wieder einfach ein Triebwerk aus oder wir haben diese und diese Situation im Management, sondern das Training fokussiert auf die Prozessebene. Das Wie steht im Vordergrund und nicht das Was. Mit anderen Worten, es ist die klassische Philosophie der Resilienz. Im operativen Kontext von sogenannten High-Reliability-Organisationen gibt es immer wieder Situationen, wo, wie Sie vorher gesagt haben, Höchstleistung auf Abruf verlangt wird, um vielleicht Katastrophen oder zumindest große Schäden zu verhindern. Und dies betrifft bei uns dann vor allem natürlich die Crews, die irgendwo an Bord sind, aber auch die Krisenstäbe. Und ich denke, das könnte für Ihre Zuhörer auch interessant sein, welche plötzlich mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Wenn wir also ein Beispiel nehmen, vor einigen Jahren ist bei einem unserer Boeing 777 hoch über Grönland ein Triebwerk ausgefallen, unvermittelt, ohne Vorzeichen. Und dann musste die Crew funktionieren und in Sekunden und Minuten fehlerfrei das Richtige tun. Man kann dann eben nicht an den Straßenrand fahren, das Pannendreieck aufstellen und bei einer Zigarette das weitere Vorgehen überlegen. Und dasselbe gilt dann natürlich auch für den Krisenstab in der Zentrale. Wenn das oben genannte Flugzeug sicher im hohen Norden auf einer verlassenen Militärbasis gelandet ist und es nun darum geht, die Passagiere rasch und umfassend zu betreuen und in nützlicher Frist an ihr Reiseziel zu bringen. Das sind solche typischen Fragestellungen und hier interessieren mich vor allem zwei Fragen. Welche Voraussetzungen braucht es, damit Menschen in Teams in der Lage sind, solche Höchstleistungen unter Zeitdruck zu vollbringen, unter Zeitdruck oder vielleicht eben auch unter emotionalem Druck. Auch uns lässt so etwas nicht kalt, so ein Ereignis. Und die zweite Frage ist, weshalb machen Menschen und Teams in solchen Situationen Fehler? Und wiederum, was ist zu tun, damit solche Fehler ohne große negative Auswirkungen bleiben und damit optimal aus ihnen gelernt werden kann.
An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de/karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Jetzt ist es ja so, Frau Böhme, wenn wir das versuchen, auf Unternehmen zu übertragen, dass wir momentan ja in Zeiten großer Unsicherheit leben. Planung sozusagen im betriebswirtschaftlichen Sinne ja wird immer unwichtiger, hätte ich fast gesagt. Regelmäßiges Forecasting automatisiert wird immer wichtiger, weil Zeiten sich einfach ja so stark verändern regelmäßig, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was morgen salopp gesprochen passiert. Und so geht es vielen in Unternehmen, aber ein Unternehmen als Gesamtheit, würde ich jetzt mal behaupten, ist nicht eine Ansammlung von einem High-Performance-Team. Wie definieren Sie High-Performance-Teams und was unterscheidet eben High-Performance-Teams von ja, ganz normaler Performance in Organisationen in der ganz konkreten Arbeitswelt?
Das ist wirklich ein super Punkt, finde ich. Und auch diese beiden Dinge genau zu unterscheiden, das ist, glaube ich, wesentlich. Wir haben gesagt, High Performance für uns ist, dass wir sehr viel Arbeit in kurzer Zeit erbringen. Also Performance ist Arbeit in einer bestimmten Zeit. Und wenn wir High Performance erbringen, dann müssen wir hervorragende Arbeit in relativ kurzer Zeit erbringen. Und das kann nicht für eine Organisation normal sein. Das heißt, ein normaler Arbeitsmodus ist das tägliche Geschäft. Ich kann mal nachdenken, ich kann Entscheidungen vielleicht auch nochmal reflektieren, mit dem Team besprechen und kann möglicherweise Entscheidungen auch revidieren. Das sollte unser normaler Arbeitsmodus sein. Aber wie Sie schon sagen, die Zeiten ändern sich. Wir müssen immer kurzfristiger entscheiden und wir müssen schnell und möglichst fehlerfrei entscheiden. Das heißt also, High Performance heißt, sehr hochwertige Arbeit, sehr gute Arbeit in möglichst kurzer Zeit zu erbringen. Das macht eben den Druck aus. Und das ist der Stress, so wie Tom Bolli gesagt hat, der emotionale Stress, der natürlich auch in Organisationen entsteht, die vielleicht nicht gerade mit einem Triebwerksausfall und lebensbedrohlichen Situationen sich auseinandersetzen. Aber der Stress halt am Markt zu bleiben und die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass die Mitarbeitenden auch ihre Organisation behalten können. Das ist für mich der Unterschied.
Wobei wir durchaus, glaube ich, auch in Unternehmen, ja, in der Vergangenheit inzwischen Situationen hatten, die ja undenkbar waren, die, wo man sagen würde, Mensch, ja, das kann man ja nicht vergleichen mit einer Situation im Cockpit. Aber wenn wir uns erinnern an Covid-19, wenn wir uns an den Ukraine-Krieg, ja, an den Start des Ukraine-Kriegs erinnern, dann waren das natürlich durchaus Situationen, in denen man, ja, vielleicht nicht in Sekunden, aber in denen man ja aus betriebswirtschaftlicher Sicht überdurchschnittlich schnell reagieren musste, ganz anders, als das in der Vergangenheit der Fall war. Jetzt leben wir natürlich ohne Frage in einer Leistungsgesellschaft und ja, viele Unternehmen setzen sich High Performance allein schon aus betriebswirtschaftlicher Sicht als Ziel. Ganze Konzerne, wenn man sich umschaut, werden momentan umgebaut, weil High Performance aus Sicht eines CEOs nicht gegeben ist und von daher ja eine gesamte Konzernorganisation sozusagen in Richtung High Performance, in Richtung Kundenorientierung gebracht werden muss. Auf der anderen Seite erleben wir, auch ich persönlich, eine Generation Z, die zwar auf der einen Seite leistungsbereit ist, auf der anderen Seite aber auch ganz konkrete und auch veränderte Vorstellungen in Richtung Art und Weise der Leistungserbringung hat. Stellenwert Familie, Freunde, New Work Konzepte, kein Bewerbungsgespräch mehr ohne das Thema Homeoffice und Remote-Arbeit und Work-Life-Balance. Und wie beeinflusst diese Entwicklung einer Veränderung der Arbeitswelt, wie beeinflusst die aus Ihrer Sicht die Etablierung von High-Performance-Teams im Unternehmen? Ist das ein Widerspruch oder passt das noch zusammen?
Also ich finde, es passt hervorragend zusammen und ich darf auch den Faden nochmal aufnehmen, dass Sie gesagt haben, es gibt einen normalen Arbeitsmodus und es gibt den High-Performance-Modus. Und ich würde sehr, sehr gerne anregen, Organisationen, die darüber nachdenken, eine sogenannte High-Performance-Organisation zu bilden, doch nochmal zu hinterfragen, was ist unser normaler Arbeitsmodus, in dem Menschen funktionieren können in einem normalen Rhythmus, auch da normal in Anführungsstriche. Und was macht bei uns eigentlich High-Performance aus? Und ich glaube, und Entschuldigung, das ist meine persönliche Meinung, nur High-Performance ist über die Zeit nicht auszuhalten. Also ich glaube, dass man da dezidiert sagen muss, jetzt ist High-Performance-Zeit und jetzt haben wir sowas wie einen normalen Arbeitsmodus. Und jetzt, warum glaube ich, dass das auch dann zusammenpasst? Wenn es eine Generation gibt, die vielleicht nicht nur Z ist, die sagt, okay, mir ist vielleicht mein privates Umfeld wichtig, Work-Life-Balance ist wichtig, dann müsste das doch so einer Generation gerade entgegenkommen, wenn wir Zeiten haben, wo sehr intensiv gearbeitet wird und wo Höchstleistung erbracht wird und wo es Zeiten gibt, wo man vielleicht ein bisschen in einem normalen Rhythmus arbeiten kann und sich da die Zeit für die Familie und eine Work-Life-Balance auch einplanen kann. Und ich glaube, das funktioniert. Das ist natürlich eine Frage der Unternehmenskultur. Das ist eine Frage, wie ich meine Teams aufstelle. Auch nicht alle Menschen möchten und sind vielleicht in der Lage, High-Performance Worker zu sein. Aber ich glaube, wenn man seine Menschen kennt und die Teams entsprechend zusammensetzt, dann kann man sehr wohl eine Organisationskultur schaffen, in der High Performance möglich ist mit den entsprechenden Menschen und auf der anderen Seite den Bedürfnissen gerecht wird, die wir heute an unsere Lebensweise haben. Also insofern, ich finde, es passt hervorragend.
Ich glaube, allein dieses Thema, was wir jetzt angeschnitten haben, das wäre ein hochspannendes Thema. Da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Stunde drüber sprechen, über das Thema ja, New Work Konzepte und High Performance. Das wollen wir aber heute nicht machen. Heute wollen wir wirklich ja, auf Performance-Teams und wie man sie gestalten kann, wie man sie steuern kann, zu sprechen kommen. Herr Bolli, aus der Praktikersicht, was ist aus Ihrer Sicht ein High-Performance-Team?
Ja, ich möchte vielleicht noch ganz kurz auch anknüpfen, damit wir das auch richtig verstehen. Also das Verständnis, dass es eben auch für Management-Teams gilt, welche unter Zeitdruck strategische Entscheide in Turnaround-Situationen oder und so weiter fallen müssen. Diese Dinge, die wir hier besprechen, die gelten selbstverständlich auch außerhalb des operativen Kontexts, denn wir wissen alle, die Herausforderungen nehmen natürlich ständig zu. Und jetzt ja, ein High-Performance-Team beziehungsweise seine Mitglieder, die arbeiten, wie eben Ulrike Baumel soeben gesagt hat, auch unter normalen Operation, durchaus in den täglichen Routinen. Das Team ist jedoch jederzeit in der Lage, in kürzester Zeit in einen Hochleistungsmodus zu schalten und den Output pro Zeiteinheit quasi zu maximieren, die Übersicht zu behalten, optimale Entscheidungen zu treffen und dann auch umzusetzen. Und dies eben alles möglichst ohne dabei unzulässige Fehler zu begehen. Das ist der Kern des High-Performance-Teams. Und dabei, und das ist wichtig, muss es sich nicht zwingend um eingespielte Teams handeln. Es braucht jedoch gewisse Mindsets, Denkweisen oder ein gemeinsames prozessuales Verständnis der Vorgehensweisen, damit dann die Zusammenarbeit unter Druck funktioniert. Und für uns besonders spannend bezüglich Führung und Steuerung von High-Performance-Teams sind solche Teams, welche eben immer wieder ad hoc zusammengesetzt werden. Also es kommt eine Aufgabenstellung und man sucht sich die Leute in der Organisation und sagt, ihr zusammen macht jetzt das und das funktioniert, weil sie ein gewisses gemeinsames Mindset haben.
Jetzt hört sich das fast ein bisschen einfach an. Man sucht sich die Leute in der Organisation, die ein gemeinsames Mindset haben und schon läuft so ein High-Performance-Team und ja, entscheidet unter höchstem Zeitdruck und das möglichst auch noch richtig. Aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Was sind das für Herausforderungen? Ja, vor denen ein High-Performance-Team steht, auch bei der Einrichtung eines High-Performance-Teams, vor welchen Herausforderungen steht man? Wie fördert man überhaupt High-Performance-Teams?
Ja, und jetzt sind Sie genau am richtigen Punkt. Natürlich ist es eben kein Self-Runner, sondern es geht im Wesentlichen um folgende Dinge. Also erstens, wir müssen die richtigen Menschen in Anführungszeichen in diese Teams bringen. Eben solche, welche eine hohe Bereitschaft zeigen oder eben auch Freude daran haben, einen aktiven Beitrag zu leisten und dabei, und das ist wichtig, ihre individuellen Interessen hinter jene des Teams zu stellen. Ich komme da gleich nochmals drauf zurück. Und diese Teammitglieder müssen in der Lage sein, ihre Inputs richtig zu dosieren und trotzdem, falls nötig, mit Nachdruck einzubringen, einfach for the sake of the process. Und dabei ist ein hohes Maß an Out-of-the-Box-Denken, an Kreativität unabdingbar, nämlich damit möglichst keine Lösungsansätze für die Aufgabenstellung, die vorliegt, eben vergessen gehen. Das ist so der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, dass die Vorgehensweisen, also die zur Anwendung kommenden Methoden, hohen Standards entsprechen müssen, im Vorfeld vereinbart und auch trainiert werden, damit sie dann eben im Ernstfall angewendet werden können. Dann ist aber auch wichtig zu verstehen, dass High Performance kein Dauerzustand sein kann, wie es eben Ulrike Baumöl eben schon gesagt hat. Das heißt, es braucht Regeln und Ressourcen, welche den Teams erlauben, sich wieder zu erholen und den Tank quasi wieder zu füllen. Und deshalb tauschen wir bei der Krisenarbeit, weil sie sich unter Umständen auch mal über Tage hinwegziehen kann, die Mitarbeitenden regelmäßig aus durch Leute, die eben wieder im ähnlichen Mindset weiter funktionieren können. Also es braucht schon beim Aufstellen der Teams gewisse Redundanzüberlegungen. Und als letzten Punkt hier vielleicht noch, High Performance ist ganz klar nicht kostenlos zu haben. Oder es braucht Investitionen ins Recruiting, ins Training und in die richtige Balance zwischen eben High Performance leisten und der notwendigen Erholungsphase.
Bleiben wir noch einen Moment bei den Erfolgsfaktoren, und wenn man so in die Literatur reinschaut und schaut, ja, aus der psychologischen Perspektive mal auf das Thema High-Performance-Teams, dann tauchen da Begriffe auf wie psychologische Sicherheit, Zuverlässigkeit, Struktur, Klarheit. Auch die Auswirkungen der Arbeit von High-Performance-Team werden als Erfolgsfaktor genannt. Können Sie ein bisschen Klarheit, Frau Bommel, hinter diese Begriffe bringen? Was steckt dahinter?
Ja, also da könnten wir jetzt auch Tage drüber sprechen, aber vielleicht ganz kurz gesagt, also psychologische Sicherheit ist, glaube ich, eine der wesentlichen Grundvoraussetzungen. Und da verstehen wir, wenn wir über High-Performance-Teams reden, drunter, dass man sich trauen kann, unangenehme Wahrheiten auszusprechen, auf Risiken hinzuweisen und dann auch ein Mindset besteht, dass das nicht unbedingt von der obersten Führungspersönlichkeit kommen kann, sondern dass es eben auch von jedem beliebigen Mitarbeiter oder jeder beliebigen Mitarbeiterin kommen kann. Wenn man diese unangenehmen Wahrheiten oder Risiken anspricht, dass man dann nicht fürchten muss, dass man gleich einen Kopf kürzer gemacht wird, sondern die Sicherheit hat, ich kann das ansprechen und ich werde gehört. Das ist, glaube ich, die ganz wesentliche Voraussetzung. Dann Zuverlässigkeit, das ist etwas, das auch antrainiert werden muss und da sein sollte. Das heißt, dass alle Mitglieder im Team ihre Arbeit pünktlich erledigen und auch gemäß den Anforderungen erledigen. Nicht sagen, ich nehme jetzt eine Abkürzung, die unzulässig ist am Ende des Tages. Und das hat eben, wie Tom Bolli schon gesagt hat, auch was mit Training zu tun und einem gemeinsamen Mindset. Also ich als Teil des Teams mache meine Arbeit zuverlässig und vorhersehbar. Und dazu gehört natürlich Struktur und Klarheit. Das heißt, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich kenne meine Rolle, ich kenne meine Aufgaben. Und ich weiß auch, was sind die kurzfristigen und langfristigen Ziele, die wir verfolgen, einerseits in der Organisation, also was ist unser Geschäftsmodell, was ist unsere Botschaft am Markt beispielsweise und wie kann ich als Teammitglied dazu beitragen. Und dann habe ich natürlich, und das ist sozusagen dann die Resultierende aus dem Ganzen, dann habe ich dann hoffentlich eine positive Auswirkung, die so ein Team in die Organisation hineintragen kann.
Jetzt wollen wir natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass das alles ganz einfach ist, dass man wie ein Kochrezept eben die Zutaten zusammenrührt, die wir gerade angesprochen haben, die Erfolgsfaktoren, ja, dann ein Team einrichtet, ein High-Performance-Team und dann auch noch sozusagen im Selbstläuferverfahren ganz tolle Arbeitsergebnisse erzielen kann. Sie, Herr Bolli, Sie haben praktische Erfahrungen mit High-Performance-Teams. Was sind ja wirklich die tieferen Herausforderungen? Wo haben Sie auch vielleicht Dinge erlebt, wo Sie sagen, Mensch, da haben wir gar nicht dran gedacht, das stand gar nicht auf der Agenda, da ist was gut gelaufen, vielleicht ist es aber auch schlecht gelaufen. Welche Faktoren sozusagen, die vielleicht gar nicht auf dem Zettel stehen, sind wirklich entscheidend für High-Performance-Teams und nicht nur für die Implementierung, sondern dass eben auch noch gute Ergebnisse herauskommen?
Ja, da kann ich eigentlich zu 100% an dem anknüpfen, dass Frau Baumöl soeben gesagt hat. Der Erfolg liegt absolut in diesen Faktoren, aber es kommen Elemente dazu, die nicht so einfach zu steuern sind. Dabei spreche ich vor allem die Führungskultur an. Und diese wird ja bekanntlich vor allem von den Vorgesetzten bis hin zur obersten Führungsebene in einer Organisation geprägt. Wir haben zum Beispiel wirklich gelernt, gerade auch in unserem Kontext mit verschiedenen Unternehmungen, verschiedenen Airlines, die in der Gruppe zusammenarbeiten, dass ein zu stark ausgeprägtes Hierarchieverständnis zum Beispiel die Performance bremsen kann. Das heißt, unsere Erfahrung ist, dass bei der Arbeit in High-Performance-Teams am besten ist, wenn die Hierarchien möglichst eine kleine Rolle spielen. So sollen sich auch die Chefs in der Arbeit eigentlich als normale und gleichberechtigte Teammitglieder einbringen und peinlich dafür sorgen, dass sich niemand zum Beispiel aus Karrieregründen oder Hierarchieverständnis künstlich zurücklehnt und vielleicht gute Ideen so nicht auf den Tisch kommen. Das ist dieser Begriff der psychologischen Sicherheit, den Frau Baumöll vorhin eben genannt hat. Und was eben weiter wichtig ist, den Wert dessen haben wir wirklich erst mit der Zeit gelernt, man muss Aufwand betreiben, immer wieder zu reflektieren, zu schauen, was ist wie gelaufen, weshalb ist es gut gelaufen, das auch gleich mal feiern, wenn es eben gut gelaufen ist und aus den Dingen, die eben nicht so gut gelaufen sind, die notwendigen Schlüsse zu ziehen, Schritt für Schritt für Schritt für die weitere Arbeit.
Jetzt würden sich natürlich, wenn uns CEOs zuhören und CFOs zuhören und andere wünschen, dass es High-Performance-Teams im Unternehmen gibt, die auch zuarbeiten, die kreativ denken, die gute Ergebnisse bringen, out of the box entsprechend auch unterwegs sind. Sie haben das genannt. Und dann stellt sich natürlich eine ganz, ganz spannende Frage, nämlich wie führt man eigentlich High-Performance-Teams? Wenn man CEO ist und man setzt ein High-Performance-Team ein. Wie macht man das? Guckt man da ab und zu mal im Raum vorbei, bildlich gesprochen, was da passiert? Oder überlässt man das komplett der Selbstorganisation des High-Performance-Teams? Wie findet Führung statt?
Da gibt es vor allem zwei Aspekte. Erstens, man muss präsent sein als oberste Führung. Man muss das unterstützen und das ist eben nicht nur mit Worten getan, sondern es braucht Investitionen. Ich habe eigentlich so vier Elemente, die ich jeweils auch in der Diskussion mit der obersten Führungsebene in diesem Zusammenhang einbringe. Wir brauchen einerseits den richtigen Grad an Diversität in diesen Teams. Also Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, verschiedenen Denkweisen, welche helfen, Situationen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln zu analysieren, eben auch kreative Ansätze auf den Tisch bringen und schauen, dass möglichst nichts vergessen geht. Also Diversity ist ein Schlüsselfaktor zum Erfolg, hat aber natürlich direkten Einfluss auf welche Leute wählen wir aus, welche Bewerber setzen wir wo ein und wie führen wir das Ganze. Und die zweite Investition, welche eben auch endorsed werden muss, wir müssen investieren in Erstellen und Training von gemeinsamen Denkmustern, wenn es um Prozesse geht. In der Aviatik spricht man von den sogenannten Shared Mental Models, welche sicherstellen, dass die Teammembers im Prozess am gleichen Ort sind. Also sie können frei denken, aber es ist vereinbar zum Beispiel, wir sind jetzt in dieser Phase eines Entscheidungsprozesses. Und damit wird ein Chaos verhindert, dass viele Dinge zusammenkommen. Man kann strukturiert weiterarbeiten. Zu diesen vereinbarten Modellen gehört zum Beispiel auch, wie interveniere ich, wenn ich nicht einverstanden bin mit etwas? Eskaliere ich, ja oder nein? Wann nehme ich mich zurück? Und das sind Denkmuster, die müssen erlernt und verinnerlicht werden und auch immer wieder trainiert werden. Wie bereits auch angetönt wurde, für den Erfolg zentral ist, dass man stetig lernt, oder wenn wir uns so etwas erinnern, wie oft sind in der Geschichte auch millionenschwere Projekte in den Sand gesetzt worden und man ist nachher zur Tagesordnung übergegangen. Und damit gehen unglaubliche Opportunities zum Lernen eben auch verloren. Deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir immer wieder solche Debriefings machen, die Leute auch ein bisschen dazu zwingen. Vielleicht ist es auch unangenehm, weil ja, es war ja eben nicht so gut. Aber wir müssen uns die Zeit nehmen, investieren, damit man eben auch klassisch lernen kann. Und nochmals, last but not least, auch aus Führungssicht, und das kann nur von der obersten Stufe vorgelebt werden, es geht darum, dass diese psychologische Sicherheit nicht einfach nur eine Worthülse ist. Also sie soll den Teammembers ermöglichen, frei und ohne Angst vor negativen Konsequenzen das Bestmögliche aus sich herauszuholen, einzubringen, Risiken einzugehen, wobei man zwangsweise irgendwann einfach auch Fehler macht. Und der redliche Umgang mit solchen unbeabsichtigten Fehlern im Sinne des Lernens und nicht des Bestrafens ist vielleicht das wichtigste Element, welches High-Performance-Teams auszeichnet oder eben auch die Führung von High-Performance-Teams auszeichnet.
Dies war der erste Teil meines Gespräches mit Professor Dr. Ulrike Baumöhl und Thomas Bolli zum Thema High-Performance-Teams, ist Höchstleistung steuerbar? Das Gespräch wird in einem zweiten Teil fortgesetzt.